Ich bin Annika Zimber, ich arbeite im 4. Hamburger Frauenhaus, da schwerpunktmäßig mit den Kids, die bei uns wohnen, den Kindern und Jugendlichen und deren Müttern. Und das Ganze mache ich seit knapp 12 Jahren.
Welche konkreten Erfahrungen hast du? Welche konkreten Erfahrungen haben die Frauenhäuser mit Transfrauen?
Ich glaube, wir haben mehr konkrete Erfahrungen, als wir wissen, weil ich davon ausgehe, dass wir oft Transfrauen in den Häusern haben oder hatten, die uns nicht erzählen, dass sie Transfrauen sind. Und ansonsten ist meine Erfahrung, dass es eine große Offenheit gegenüber Transfrauen gibt und auch auf eine Weise eine große Selbstverständlichkeit im Sinne von, natürlich können die hier hinkommen, und gleichzeitig wenig Erfahrung auf so einer Ebene von, ich weiß, es ist eine Transfrau und ich habe irgendwie diese und jene Erfahrung gemacht. Das sind immer dann so Einzelgeschichten. Also in allen Häusern wissen auch Kolleginnen, mit welchen Transfrauen sie gearbeitet haben. Und trotzdem sind es so wenige, dass ich mich einfach frage, weil ich eben auch die Zahlen dazu kenne, welche Gewalt Transfrauen erfahren, dass ich so denke, eigentlich müssten wir viel, viel öfter Transfrauen in den Häusern haben und warum ist das nicht der Fall?
Was denkst du, warum ist das so? Warum kommen die Transfrauen nicht in die Frauenhäuser?
Ich glaube, dass das eine große Angst davor gibt, dass sie dort ihr Frausein abgesprochen bekommen von Mitarbeiterinnen, von Bewohnerinnen und Frauenhäuser für viele Transfrauen einfach nicht selbstverständlich Orte sind, wo sie hingehen. Und in so einer Situation, wo ich Gewalt erfahre, wo ich sowieso einfach in einer schweren Situation bin, dass dann vielleicht die Sorge vor weiterer Diskriminierung zu groß ist, um zu uns hinzukommen. Ich glaube, dass das der Grund ist. Und dann ist es ja auch so, dass es wenige, aber dafür sehr laute Stimmen auch aus der Frauenhausszene gibt, die aktiv gegen Transfrauen hetzen. Und das verunsichert natürlich auch, weil sich dann immer die Frage stellt, sind das welche von denen oder von denen? Und das Nächste, was ich glaube oder auch weiß, ist, dass auch Transfrauen einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht haben in den Frauenhäusern und dieses Wissen natürlich auch in den Communities ist und nachvollziehbarerweise weitergetragen wird und dass wir da einfach noch viel Arbeit zu tun haben, um Vertrauen zurückzugewinnen.
Habt ihr schon konkrete Konflikte erlebt in den Hamburger Frauenhäusern oder überhaupt in den bundesweiten Frauenhäusern? Ihr seid ja vernetzt, vielleicht weißt du das auch, die es gab, dadurch, dass Transfrauen in Frauenhäusern waren, dann vielleicht im Kontakt mit betroffenen Cis-Frauen.
Also ich selber nicht. Ich weiß von einem Frauenhaus, das von sich sagt, schlechte Erfahrungen gemacht zu haben und deswegen kategorisch ausschließt, Transfrauen aufzunehmen und da auch nicht aktuell meines Wissens nach nicht bereit ist, in die Diskussion zu gehen oder da noch was dazu zu lernen oder das zu überdenken. Für Hamburg kann ich sagen, dass es da, also die Erfahrungen, die es gibt, dass das gute Erfahrungen waren, dass die Transfrauen im Haus gelebt haben, so wie die Cis-Frauen auch. Und ich weiß von einer Geschichte, da hat die Transfrau dann selber gesagt, das hier ist irgendwie nicht der richtige Raum für mich. Und da kann ich auch nur spekulieren, hatte das jetzt was, also hat sie sich da als Transfrau nicht wohlgefühlt oder waren das die in Anführungszeichen normalen Gründe, warum ich mich im Frauenhaus nicht wohlfühle, weil es ist zu eng, es sind zu viele Leute, etc. pp. Da gibt es ja ein paar Herausforderungen, die ich meistern muss, wenn ich im Frauenhaus bin.
Aber einen konkreten Fall hast du jetzt nicht in Erinnerung oder könntest du nicht benennen, wo es zu Schwierigkeiten mit Transfrauen kam, der dir zur Kenntnis gekommen ist?
Nein.
Magst du skizzieren, du hast es ja schon angedeutet, wie die Diskussionslinie läuft. Was sind die Hauptkritikpunkte? Du hast gesagt, die haben schlechte Erfahrungen gemacht. Ist das die Diskussionslinie, die bei euch läuft oder gibt es eine komplexere Diskussion?
Es ist total komplex. Also es gibt die Stimmen, genau, es gibt diese große Selbstverständlichkeit von klar sind Transfrauen und Frauen und wir müssen vielleicht nochmal hingucken, braucht es was Besonderes im Sinne von, müssen wir uns als Mitarbeiterin nochmal mit Sachen beschäftigen, so wie wir uns auch in anderen Punkten mit Sachen beschäftigen müssen. Es gibt viele Kolleginnen und Häuser, die einfach sehr, sehr verunsichert sind und Angst davor haben, was falsch zu machen, Angst davor haben, Bewohnerinnen jeglicher, also ob cis oder trans, nicht gerecht zu werden. Und dann gibt es eben wenige, die sagen, also die Transfrauen ihre Geschlechtlichkeit absprechen und auf der Schiene unterwegs sind.
Welcher Geschlechtsbegriff ist denn der Begriff, den du selber oder vielleicht auch die Mehrheit der Frauenhäuser benutzen?
Die Mehrheit der Frauenhäuser. Ich glaube, ich möchte an der Stelle für Hamburg sprechen. In Hamburg ist unser Geschlechtsbegriff oder unser Begriff von Frau, jede Person ist eine Frau, die von sich sagt, sie ist eine Frau. Unabhängig davon, was in ihren Papieren drin steht oder was irgendwie andere von ihr sagen. Und ich würde mich diesem Geschlechtsbegriff anschließen und ich ganz persönlich als Annika Privatperson, da versuche ich jetzt komplexe Sachen in kurze Sätze zu fassen. Ich glaube, ich habe gelernt und bin aber auch immer noch dabei, das nicht zu verstehen, sondern zu begreifen, dass Geschlecht tatsächlich nichts ist, was ich sehen kann, auch wenn das die ganze Zeit passiert und das sozusagen so zu versuchen, in Einklang zu bringen mit, aber das, was Leute sehen oder zu sehen glauben an Geschlecht, hat super krasse Auswirkungen. Genau, also für mich passt es nicht genau zu sagen, man kann Geschlecht nicht sehen und Punkt, damit gibt es kein Geschlecht. Während es gleichzeitig in der Welt, in der wir leben, diese krassen Zuschreibungen gibt von so sieht dein Körper aus, also bist du das, also behandle ich dich so.
Ist der Körperstatus, also im Transfrauen-Kontext der OP-Status von Relevanz?
Wir haben die Diskussion so angefangen und sind aber jetzt eben an dem Punkt von nein, er ist nicht von Relevanz, weil wir eben auch durch Fortbildung gelernt haben, dass diese ganzen geschlechtsangleichenden Operationen erstens nur von einem Bruchteil der Menschen gemacht werden und zweitens mit enormen Kosten und auch psychischer Belastung und auch körperlichen Schmerzen verbunden sind und sich aus guten Gründen Menschen auch dagegen entscheiden. Und deswegen sind wir eben, also unter anderem deswegen sind wir einfach auch bei der Selbstdefinition von Menschen gelandet. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, auch noch ein Teil des Prozesses in vielen Frauenhäusern, dass natürlich auch das körperliche Erscheinen oder das sogenannte Passing eine Rolle spielt in dem Moment von, oh, da sind jetzt auch Leute irritiert. Und da müssen wir einen guten Umgang mit finden, damit diese Irritation eben nicht dazu führt, dass Transfrauen ein Frauenhaus erleben als ein Ort, der nicht für sie ist.
Wie viele Frauenhäuser gibt es in Hamburg aktuell?
Es gibt in Hamburg 6 Frauenhäuser, davon sind 5 autonom und eines ist vom Diakonischen Werk. Und zusätzlich dazu gibt es in Hamburg eine Notaufnahmestelle, die 24/7. Das ist die Stelle, wo sich jede gewaltbetroffene Frau 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche melden kann, auch zu jeder Zeit Aufnahme findet und eben von dort weitervermittelt wird, in der Regel in ein Frauenhaus oder aber auch an andere Orte, wenn ein Frauenhaus nicht der passende Ort für sie ist.
Das überrascht mich gerade, weil das ist genau der Stand wie vor 30 Jahren. Da gab es auch schon 5 autonome Frauenhäuser und das Diakonische. Aber ich bin auch froh, dass es nicht weniger geworden ist. Das ist ja auch immer eine Gefahr.
Tatsächlich sind in den letzten 25 Jahren 2 Frauenhäuser dazugekommen, nämlich das 5. autonome Haus und das 6. Haus ist erst vor wenigen Jahren dazugekommen. Aber auch ist ein Frauenhaus geschlossen worden, nämlich das 3. Frauenhaus 2006. Durch Kürzungen sollte das geschlossen werden und die Kolleginnen damals haben dann fusioniert. Das 1. Haus ist mit dem 3. Haus fusioniert, um Plätze und Stellen zu retten. Deswegen gibt es in Hamburg das 1. und 3. Frauenhaus. Das 2., das 4., das 5. und das 6. plus Diakonie.
Ich verstehe, es sind jetzt also wieder 5. Es sind jetzt wieder 5, obwohl es zwischendurch 6 waren. Und deshalb stimmt die Zahl wieder mit der damaligen Wanne. Das erklärt vieles. Ja.
Du hast vorhin in der Diskussion, ich finde, sehr illustrativ gesagt, was passiert, wenn so das Schreckgespinst des Selbstbestimmungsgesetzes realisiert wird, ein Cis-Mann lässt sich auf dem Standesamt zur Frau erklären und kommt zu euch ins Frauenhaus. Und da war noch sozusagen Randale mit obendrauf konstruiert, aber das brauchen wir gar nicht zu konstruieren. Also ein Cis-Mann will aus welchen Gründen auch immer bei euch im Frauenhaus aufgenommen werden mit dem Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz.
Ja, dann
schneller draußen, als er bis drei zählen kann.
Dann ist er schneller. Ja, also auch heute ist es ja so, dass wir die Frauen, die bei uns leben, auch anhand ihres Verhaltens, ja, beurteilen ist ein doofes Wort, aber beurteilen. Also wenn sich eine Frau im Frauenhaus gewalttätig verhält, dann geht die da raus. Und wenn ein Cis-Mann also als Frau getarnt in ein Frauenhaus geht und sich da übergriffig und so weiter und so weiter und so weiter verhält, dann fliegt der da halt schnell wieder raus. Das ist die Realität.
Hältst du das für ein realistisches Szenario? Meinst du, dass das eine reale Gefahr des Selbstbestimmungsgesetzes ist?
Das finde ich total schwierig. Ich halte tatsächlich die Gefahr, dass das passiert, für viel, 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 viel geringer, als sie gesprochen wird. Und ich bin halt so im Verhältnis dazu, wie viele Transfrauen gibt es, die tatsächlich den Schutz des Frauenhauses brauchen und natürlich keine getarnten Cis-Männer sind, die da Randale machen wollen. Also ich denke so, das ist ja ein Argument, das benutzt wird, um zu sagen, das Selbstbestimmungsgesetz ist schlecht. Und es steht aber im keinem Verhältnis zu dem Nutzen, zumal wir in den Frauenhäusern eben auch nicht das Geschlecht in irgendwelchen Papieren kontrollieren, weil, wie gesagt, jede Frau findet Aufnahme, wenn ihre Selbstdefinition "Ich bin eine Frau" ist.
Also das ist jetzt keine Frage, sondern einfach auch ein Statement, dass ich einfach loswerden muss, sonst platze ich, weil ich eben in der Podiumsdiskussion das auch schon nicht loswerden konnte, weil man darf ja nicht dazwischen rufen oder schimpfen, aber tatsächlich, ich halte diese Idee für so absurd, dass sich da tatsächlich ein Mann als Frau ausgibt, um in einem Frauenhaus Frauen zu belästigen. Und also, dass er das tut, das kann ich mir noch vorstellen. Ich meine, wie siehe David Ellison. Aber dass er dafür tatsächlich das Selbstbestimmungsgesetz nutzt, um das zu tun, zumal ja tatsächlich wirklich das Geschlecht, was in der Geburtsurkunde gestempelt wird, in dem Personalausweis kontrollieren würdet, der dann geändert wäre, dass ihr die Geburtsurkunde kontrollieren würdet, ist ja noch absurder. Das ist auch das, was an der Sauna-Diskussion so total irre ist. Weil ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal in die Sauna die Geburtsurkunde mitgenommen hat oder auf die Toilette, also die Toilettendebatte. Und deshalb ist das, also das muss ich einfach mal loswerden, wenn mir schon mal so ein Mikrofon vor die Nase gehalten wird. Das ist so irre, dieser Gedanke ist so absurd.
Ja. Ja. Der Gedanke macht mir aber auch Sorge, also weil mal angenommen, es würde passieren, ein Cis-Mann würde ins Frauenhaus gehen unter "Hallo, in meinem Pass steht aber, ich bin eine Frau und ihr müsst mich jetzt hier aufnehmen und ich bin von Gewalt betroffen" und würde sich da übergriffig verhalten. Also mir macht einfach Sorge, dass das ja diese omnipräsente Sorge oder überpräsente Sorge einfach so bestätigen würde und damit halt so diesen rechten Tendenzen, das muss man ja mal so sagen, die das so in die Welt setzen, in die Hände spielen würde und in der Wahrnehmung der Menschen, die das dann erleben, sowas machen würde von: ja, das ist auch wirklich gefährlich, weil es ist mir jetzt passiert, weil das ist ja schrecklich. Es wäre ja schrecklich, wenn das passiert. Und das finde ich einfach so fatal daran. Und deswegen glaube ich, dass wir darüber eine gute Kultur entwickeln müssen, über diese Dinge zu sprechen. Und da haben wir im Frauenhaus auch eigentlich gute Grundlagen für. Denn wie gesagt, bei uns fliegen regelmäßig Frauen raus. Also jetzt nicht ständig, es passiert nicht super oft, aber es ist eben auch Teil von Frauenhausleben, dass da Frauen ausziehen müssen, weil sie sich übergriffig verhalten. Und daraus entwickeln wir aber nicht Frauen, die diese und jene Nase und diese und jene Ohren und diese und jene haben, dürfen hier nicht mehr wohnen. Und das finde ich das Wichtige daran, dass auf eine Weise auch runterzubrechen und zu normalisieren, dass alle Menschen, auch Frauen, sich schlecht verhalten können.
Ich habe eine berühmte letzte Frage, und zwar: wenn ich eine wunderschöne Fee wäre und Wünsche verteilen könnte, was würdest du, Annika, dir wünschen? Einmal als Annika und natürlich auch für die Frauenhäuser.
Ich würde mir wünschen, dass es uns einfach nicht mehr braucht.
Danke.
Danke für das Gespräch.
Danke für euch.